Ricardo Pietrzko kommt aus dem Nichts ins Finale der European Tour in Antwerpen und schreibt damit ein weiteres Stück deutsche Darts-Geschichte. Pikachu schlägt sogar den amtierenden Weltmeister, aber im Finale ist dann Dave Chisnall nicht zu schlagen. Wir sprechen über die European Tour, wir sprechen aber auch über die Women's Series, die Next Gen und vieles mehr.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit einer neuen Folge in einer neuen Woche. Ich bin Kevin Schulte und grüße jetzt an meiner Seite zurück den Exil-Kubaner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich hier nach 2 Wochen Abstinenz wieder zurück zu sein. Es ist doch alles in gewohnten Bahnen wieder auch am schönsten. Ich hatte eine sehr gute Zeit, bin natürlich jetzt hier braun gebrannt und tiefenentspannt wieder zurück. Ich weiß, ich wurde hier auch wahrlich gut vertreten in den Folgen, aber freue mich natürlich auch mit dir hier jetzt wieder im ganz alltäglichen Darts über die European Tour zu quatschen.
Es darf natürlich kein Urlaub einfach so vergehen, ohne über die hiesige Darts-Situation im Land zu sprechen. Du warst auf Kuba. Gibt es dort irgendwelche Darts-Erkenntnisse, die du hast mitnehmen können?
Ich kann leider nicht so viel dazu sagen. Also ich kann vielleicht sagen, in Kuba wären nicht unbedingt die allerbesten Bedingungen, um da zu spielen. Denn bei 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit ist das nicht unbedingt so ganz einfach. Den einzigen Kontakt, den ich mit dem Dartsport in diesen 2 Wochen hatte, war, als irgendwann mal ich da so im Restaurant saß, rausgeschaut habe, also im Hotel, und dann durch die Lobby einen Mitarbeiter mit so einer, ja, ganz verkorksten Dartscheibe unterm Arm durch die Lobby lief. Da dachte ich schon, oh, was passiert denn hier jetzt gleich? Hab mich schon fast bereit gemacht. Und dann hat er die auch so mitten in der Lobby aufgebaut, damit da gespielt werden konnte. Allerdings nicht mit der Seite, wo die Dartscheibe drauf war, sondern er hat die so umgedreht. Und auf der anderen Seite waren dann da solche Ringe eingekreist mit 10 Punkte, 5 Punkte, 1 Punkt. Und hat die dann auch so leicht schräg auf 1 Meter Höhe positioniert. Und dann haben da irgendwelche 6-7-jährigen Kinder aus 1,20 Meter Entfernung drauf geworfen. Und dann dachte ich, okay, gut, das musst du dir jetzt auch nicht antun. Das war der einzige Kontakt, den ich mit dem Dartsport in diesen 2 Wochen hatte.
Es klang ganz kurzzeitig nach einem Qualifikationsturnier für den World Cup of Darts. Kuba.
Ja.
Aber war dann doch nicht der Fall.
Ja, ich dachte schon, ich kann mich da irgendwie reinschleichen, und auf einmal siehst du mich dann für Kuba beim World Cup of Darts in der Qualifikationsliste. Aber nein, ist leider nichts draus geworden.
So weit der Exkurs nach Kuba. Mal schauen, ob wir irgendwann über das kubanische Darts sprechen werden, vielleicht in 10, 15 Jahren oder so. Auf jeden Fall an dieser Stelle, bevor wir sprechen werden über die Themen der Woche. Wie immer natürlich findet ihr in der Folgenbeschreibung alle weitere Informationen zu unseren Kanälen, zum Beispiel zu Discord, zum Sport1 Darts Newsletter und natürlich auch zu Patreon. Dort bekommt ihr ab 3,57 € im Monat inklusive der Mehrwertsteuer natürlich die Folgen immer, sobald sie aufgenommen sind. Und ihr bekommt auch in unregelmäßigen Abständen exklusive Bonusfolgen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, bevor wir jetzt reingehen und intensiv natürlich vor allem über Antwerpen sprechen, erstmal so ein kleiner Themenüberblick. Denn es gibt ja nicht nur die European Tour, die es zu besprechen gilt. Es sind jetzt wirklich richtig intensive Dartswochen. Und ich glaube, es war Kevin Schmidt, der vor 2 Wochen sagte, jetzt ist aber, wenn man von einem kleinen Sommerloch sprechen möchte, jetzt ist das aber wirklich vorbei. Und das ist wirklich so ab September immer der Fall. Also ab da alles voll, und dementsprechend haben wir auch eine volle Folge für euch vorbereitet.
Ja, das stimmt, volle Folge, gerade wenn man so ein bisschen um die Welt schaut. Also jetzt kommt es wirklich Schlag auf Schlag. Man merkt das auch immer schon daran, wenn dann so nach und nach die ersten Spieler fix für die WM qualifiziert sind. Dann sieht man, jetzt haben die Qualifikationsturniere stattgefunden, jetzt gehen langsam die Touren rund um die Welt zu Ende und so. Und ähnlich ist es heute auch. Also wir haben die European Tour in Antwerpen, die Flanders Darts Trophy, über die wir natürlich sprechen. Wir hatten aber auch die Women's Series. Wir haben noch eine kleine Vorschau für die World Series of Darts Finals und auch nochmal für die Next-Gen-Entscheidung in Eisenstadt dann am kommenden Wochenende. Aber wir werfen auch nochmal den Blick nach Japan Richtung Ende der Folge dann.
Also gibt einiges zu besprechen, dementsprechend keine Zeit mehr zu verlieren. Lass uns reden über das Turnier in Antwerpen. Dave Chisnell war zum 100. Mal exakt bei einem European Tour Event am Start und hat zum 15. Mal ein Finale erreicht. Ich finde, es eine ziemlich krasse Quote und am Ende hat er jetzt dafür gesorgt, mit seinem Sieg im Endspiel gegen Ricardo Pietrzko mit 8:6 hat er dafür gesorgt, dass seine Finalbilanz positiv ist. Also mit 8:7 Siege steht er da jetzt auf der European Tour wirklich gut da. Und er hat jetzt auch die Führung übernommen in der European Tour Order of Merit. Also es war irgendwie dann ein Finale, was zu diesem ganzen Turnier passt. Erstmal natürlich Ricardo, werden wir gleich noch intensiv drüber sprechen. Aber auch Chizzy ist natürlich einer, der kann eine Woche vorher irgendwie doch relativ unter ferner Liefen spielen. Und plötzlich ist er wieder der Alte, kann man ja gar nicht sagen. Aber plötzlich ist er wieder dieser unbesiegbare Chizzy. Und der war er jetzt an diesem Wochenende in Antwerpen auch.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht unbedingt so kommen sehen, dass Dave Chisnell hier jetzt diesen Titel holt. Er hat es aber wirklich richtig gut gemacht. Wenn wir gleich mal über den Turnierverlauf sprechen, dann waren das wirklich auch richtig gute Leistungen, die er da die ganze Zeit gezeigt hat. Es war zwischenzeitlich auch mal richtig eng, wie beispielsweise gegen Peter Wright. Aber ansonsten, Dave Chisnell hat das wirklich sehr ordentlich gemacht. Und ja, für mich war es jetzt so, ne, ich war hier 2 Wochen weg. Und gefühlt die Spieler, die wir kritisiert haben, bei denen die Leistung nicht so kam, auf einmal steht hier alles ein bisschen Kopf. Peter Wright gewinnt ein Turnier, Ricardo ist auf einmal gefühlt wieder der Alte, zeigt richtig gute Leistung und so eben jetzt auch Dave Chisnell, bei dem es auf der Pro Tour nicht immer zu gut lief in diesem Jahr, wieder mit einem richtig, richtig guten Wochenende und holt sich hier auch verdient diesen Titel.
Eingestiegen ist er ins Turnier mit einem Sieg gegen James Wade in Runde 2 als gesetzter Spieler gegen James Wade, dann am Ende mit 6:2 gewonnen. Genauso klar gewann er auch am Sonntagnachmittag im Achtelfinale gegen Gabriel Clemens. Im Viertelfinale dann dieses von dir bereits angesprochene Spiel gegen Peter Wright, was Wright eigentlich gewinnen muss. Also Wright natürlich auch wieder mit einer deutlich verbesserten Form, hat auch auf jeden Fall dieses Selbstverständnis mitgenommen aus dem Turniersieg von Hildesheim aus der Vorwoche, aber er verpasst ein paar Möglichkeiten. Also einmal reichen ihm 6 perfekte Darts zum Beispiel nicht, um aus einem 4-2 ein 5-2 zu machen. Chisnell kann rankommen und dreht dann die gesamte Partie. Dann gibt es nochmal so einen richtig lichten Moment von Peter Wright im 10. Leg, wo er die 141 Punkte zum Decider checkt und in dem Decider ist es dann Dave Chisnell, der mit einer ganz wichtigen 180 sich auf 87 Punkte Rest stellt und die dann eben auf Bull zum Sieg auch wegmachen konnte. Also dieses Spiel war dann am Ende so dieses Turniersiegerspiel, was du irgendwann drin haben musst, auch mal ein bisschen was überstehen. Danach waren es auch noch ein paar knappe Partien, aber gerade dieser Sieg gegen Peter Wright war jetzt eigentlich einer, ja, den er im Normalfall vielleicht nicht holt.
Da würde ich mitgehen. Also es ist wieder diese eine Situation, die du in 99% der Fälle brauchst, wenn du dir den Titel sichern möchtest. Und da hat er sich dann aber selber auch gut aus dieser Situation nochmal rausgezogen. So muss man es ja sagen. Also das war jetzt nicht nur, weil natürlich Peter Wright hat was liegen lassen, aber er hat dieses Spiel nicht nur gewonnen, weil Peter Wright jetzt irgendwie 12 Matchstarts nicht genutzt hat, sondern er hat es schon am Ende noch selber gemacht, gerade mit dieser 180 und an den 87 Punkten auf Bull. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark. Im Halbfinale schlägt er dann Chris Dobie mit 7:5 und wenn wir uns bis dahin auch mal ganz kurz die Averages anschauen, die er gespielt hat, dann sind das 102, 195 und 101, also wirklich konstant auf einem richtig, richtig guten Niveau.
Und genau in diesem Sektor hat er dann auch das Finale bestritten gegen Ricardo Pietrzko. Am Ende steht er dabei 96, sodass wir also am Ende nach den 5 Partien von Chizzy bei diesem Turnier sprechen müssen über 95 bis 102 in der Range. Also eine sehr knapp bemessene Range, die also für eine enorm hohe Konstanz spricht. Und wir sprechen jetzt vor allen Dingen über dieses Finale, also gegen Ricardo Pietrzko. Das hatte ja durchaus jetzt nicht mehr die ganz, ganz hochklassigen Momente, die wir von beiden Spielern im Turnierverlauf gesehen haben, die wir auch insgesamt in dem Turnierverlauf hatten. Wir hatten ja einen Luke Littler, der eine 111 spielt und solche Geschichten. Es war ja vieles dabei. Dies war jetzt ein sehr gutes Niveau, aber keine Extraklasse, um es so zu formulieren. Und das zeigt sich vor allen Dingen dadurch, dass Ricardo zum Beispiel keine einzige 180 geworfen hat, kein High-Finish gecheckt hat. Es hätte wahrscheinlich genau dieses Mühe dann noch gebraucht, um auch Chizzy zu bezwingen. Chizzy selbst hat im Prinzip einmal richtig Glück, als er 4-5 hinten liegt nach 4-2 Führung und Ricardo dann verpasst, diese Führung auszubauen mit einem Checkdart bei dem Shanghai-Versuch. Und dadurch kann Chizzy dann eben so ein bisschen so seine Durchstrecke stoppen. Und am Ende ist er dann letztendlich vor allen Dingen mit diesem entscheidenden Break, was war es dann im 13. Leck zur Stelle, und hinten raus hätte Ricardo dann auch nochmal ein Monster-Finish checken müssen. Das war dann nicht mehr im Tank und dann hat es Chizzy auch ganz gut gemacht dann bei den Checkouts. Also im Prinzip, ich finde, dieses 8-6 ist eigentlich ein angemessenes Ergebnis am Ende.
Ja, da würde ich mitgehen. Also das passt verdient zu den Leistungen der beiden Spieler, die im Finale gezeigt worden sind. Du hast es angesprochen, natürlich hätte Ricardo auch diese Partie auf seine Seite ziehen können, aber das ist wieder ne hätte, wenn und aber. Am Ende dieses 8-6 passt soweit ganz gut und war auch dann der verdiente Sieg für Dave Chisnell an diesem Wochenende.
Dann lass uns auf jeden Fall noch sprechen über den Weg von Ricardo ins Finale. Ricardo, da muss man ja nochmal darüber sprechen, dass auch das jetzt wirklich ein Finaleinzug komplett aus dem Nichts gewesen ist. Also wir haben letzte Woche hier lang und breit über den Triumph von Peter Wright gesprochen. Kevin Schmidt war ja in Hildesheim vor Ort und hat sich auch so ein bisschen verwundert, die Augen gerieben. Diejenigen, die jetzt in Antwerpen dabei gewesen sind, werden das Gleiche getan haben. Man hat es auch seiner Freundin irgendwie angemerkt. Also es war andauernd so eine Ungläubigkeit zu spüren. Und bei Ricardo, ich glaube, ihm war schon klar, dass er sein gesamtes Spiel, seine Qualität nicht verloren hat, aber trotzdem mit so einem Lauf war jetzt nicht zu rechnen gewesen. Er hatte ja dieses wichtige Spiel in Hildesheim gewonnen und das waren jetzt auch dann schon bessere Spiele als vor allen Dingen bei den Players Championship Turnieren, aber das war jetzt ja wieder der Standard, der Ricardo auch zu seinem European Tour Titel in 2023 verholfen hat. Also das war ja wirklich absolute Extraklasse und das ist das Besondere, finde ich.
Ja, ich war wirklich verblüfft, muss ich sagen, mit jeder Runde, die es weiterging für Ricardo jetzt am vergangenen Wochenende. Also erstmal muss man da definitiv seinen Hut ziehen und sagen, das war wirklich richtig, richtig stark. Das war der alte Ricardo, wie wir ihn kannten. Das war super konsequent. Das war im Scoring richtig, richtig gut. Jetzt das Finale so ein bisschen scoringtechnisch ausgeklammert, aber ansonsten, das war wirklich Wahnsinn. Das sieht man an den Averages, die er hier gespielt hat. Und es kam für mich wirklich komplett aus dem Nichts. Also ich meine, jetzt natürlich auf der European Tour dieses eine Spiel, aber wenn wir sonst auf die Pro Tour, auf die Qualifier schauen, was da war, was ich auch damals angesprochen habe, was ich vielleicht auch etwas hart und harsch ausgedrückt habe, das waren dann Averages von 82, 80 und 78 oder so. Das war wirklich nicht gut. Und jetzt kommt er hier hin, spielt 99, spielt 102, spielt gegen Luke Humphries eine 104 über eine bisschen längere Distanz. Also das war wirklich, das war richtig, richtig ordentlich. Ich weiß nicht, wo er das auf einmal hergenommen hat, aber wirklich Respekt, Ricardo, für diese Leistung.
Er scheint auf jeden Fall diese sehr schwierige Zeit nicht zu sehr an sich herangelassen zu haben, beziehungsweise nicht an den Kern seines Spiels, seiner Qualität, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nicht möglich. Wenn du jetzt jemand bist, der, glaube ich, sehr viel alles zerdenkt und so, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, in so kurzer Zeit so einen großen Sprung wieder zurückzumachen, weil der Qualifier, gegen wen hat er denn da noch verloren? Jeffrey Sparidans oder so an dem letzten Tag einer wirklich komplett verkorksten Woche, und gegen Christian Perez hat er ein ganz schlechtes Spiel bei der Pro Tour. Also es gab ja wirklich diverse Spiele gegen vor allen Dingen Gegner, die er eigentlich schlagen muss, die er wirklich komplett verdient verloren hat, und jetzt rasiert er hier unter anderem die folgenden Gegner aus dem Weg. Gegen Andrew Gilding, das war ein enges Match, es ging bis in den Decider. Gilding auch einfach stark verbessert über die vergangenen Wochen, der hat auch jetzt nicht wieder diese UK Open Form, aber ist deutlich besser geworden. Das Match gewinnt Ricardo aber, auch da ein paar Highlights drin gezündet, unter anderem die 164 ausgecheckt zum 2-2. Dann verpasst er schon ein Match statt zum 6-4. Im Decider macht das dann aber besser und schlägt Andrew Gilding am Ende mit einer 99 im Schnitt. Und interessant da, dass Gilding nach dem Sieg gegen Dimitri Vandenberg am Vortag gegen den Hometown Hero über den nächsten Gegner Ricardo sagte, ja, das ist ein nice lad, also ein cooler Typ irgendwie. Und offenbar mögen sich Andrew Gilding und Ricardo Pietrzko. Und das scheint ja irgendwie eine Bromance zu sein, von der wir noch nichts wussten. Finde ich aber irgendwie sehr charmant.
Ja, ich finde es ein bisschen wild, also so ein bisschen Odd-Couple-mäßig, ne? Die beiden irgendwie, ja, wenn du die so als erstes siehst, würdest du nicht unbedingt denken, dass die die Best Friends auf der Tour sind, weil sie doch schon relativ unterschiedlich sind. Aber ist doch irgendwie cool, dass die beiden sich so gut verstehen können. Und dann ging es für Ricardo weiter nach seinem Sieg über Andrew Gilding gegen Danny Noppert. Das war dann schon der erste, ja, ich sag mal, nach Gilding nochmal gute Name, den er da zu spielen hatte. Am Ende siegt er mit 6:1, spielt 102 Punkte, ist auch so ein bisschen dadurch geschuldet, dass Noppert am Anfang wirklich gar nicht so gut in die Partie reingekommen ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, Ricardo hat das gerade in der Anfangsphase richtig, richtig gut gemacht. Checkt 87 und 76 Punkte. Danach spielt er einen 11-Darter und bringt den Anwurf zum 4:0 durch. Das war dann wirklich schon so der alte Ricardo, den man von der European Tour kannte.
Ja, sehr kompromisslos gespielt und einfach genau diese Checkouts in dem Bereich 87, 76 kompromisslos weggenommen und dadurch dann auch früh die Gegenwehr von Danny Noppert gestoppt. Also die Partie hatte er dann wirklich nach 7-8 Minuten auf seiner Seite. Als es dann eben 4:0 stand, wusste Noppert auch, gegen diesen Pietrzko würde heute nichts gehen. Im Viertelfinale war es eine engere Partie. Der nächste Niederländer stand dann als Gegner von Ricardo parat. Es ging gegen Dirk van Dijvenbode, auch er ein wieder erstarkter Spieler. Und Ricardo hatte jetzt hier auch nicht das Publikum auf seiner Seite, um es mal vorsichtig zu formulieren, gab immer mal wieder Buhrufe und er hat dann auch unter Buhrufen teilweise checken müssen, zum Beispiel da zum wichtigen 5:2, also sehr professionell hat er da gespielt, hat dann auch nicht irgendwie irgendwas mit dem Publikum gemacht. Dann kam sogar Dirk zurück, hat sich dann auch nochmal gepusht und hätte dann bei eigenem Anwurf das 5:5 machen können, spielt dann aber wirklich ein schlechtes Anwurfleck im 10. und steht nach 15 da nicht mal im Checkout-Bereich, ich glaube bei 191 oder so stand er noch und dann war es dementsprechend ein leichtes Break für Ricardo, der dann irgendwie durchkommt und dann gegen Luke Humphries antreten musste und da hätte ich nicht gedacht, dass es dann noch eine Runde weitergehen würde. Also da war klar, er muss dann wirklich den Prime-Ricardo auspacken und er hat es dann zu unserer Überraschung aber geschafft.
Das ist eben genau das, was ich vorhin meinte, dass ich irgendwie so von Runde zu Runde, die es weiterging, so ein bisschen verblüffter wurde. Und ja, die Spitze dazu war natürlich dieses Halbfinale gegen Luke Humphries. Also ich habe gedacht, okay, mit dem, wie Ricardo bislang gespielt hat, jetzt ein Halbfinale erreicht, das ist ein richtig gutes Ergebnis. Das wird er auch selber so konstatieren. Und wenn man dann gegen Luke Humphries auf der European Tour rausgeht im Halbfinale, dann ist das komplett in Ordnung, dass er dann nochmal eine Schippe drauflegen kann und das beste Spiel des Turniers aus seiner Sicht bringen kann. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen, aber deswegen, ja, das war richtig, richtig stark, was er gemacht hat. Also gewinnt mit 7:4, spielt 104 Punkte im Schnitt, auch Humphries mit 98 Punkten leistet da genügend Gegenwehr. Ricardo kommt richtig gut rein, spielt 12 und 13 Darts, führt schnell 2:0, hat dabei auch ein 161er Finish, legt dann das 3:0 bei eigenem Anwurf nach. Also das war wirklich auch schon ein richtig guter Start in diese Partie.
Ja, und vor allen Dingen hat er in der Phase wirklich alle Checks mitgenommen, alle Möglichkeiten. Im Prinzip, es gab ein paar verpasste Doppel, aber die waren nicht relevant, weil immer wenn er eine ganze Aufnahme hatte, um auf Doppel werfen zu können, hat er die Chancen genutzt. Und das ging dann über weite Strecken der Partie so. Er hat dann den Anwurf gehalten bis zum 5:2. Dann gab es mal, ich sag mal, so ein Mini-Break von Humphries, wo er auf 4:5 rankam. Dann eine ganz wichtige Situation, weil Humphries dann zwei Darts auslässt, beziehungsweise Er hatte, glaube ich, bei 56 Rest oder so auf Tops werfen können und trifft dann aber die Single 1 und dementsprechend bekommt er keine zweite Chance und Pietrzko lässt sich nicht zweimal bitten, macht das 6-4 und am Ende stehen da vor allen Dingen 58% auf die Doppel und ein First 9 Average von 117 Punkten. Und dementsprechend, das Scoring war auch absolut auf dem Peak in diesem Halbfinale und genau das hat er dann leider im Finale nicht mehr so liefern können. Also wenn er das nochmal gezeigt hätte, hätte er auch gegen Chizzy mehr Chancen bekommen und dann hätte es vermutlich auch da gereicht. Aber man muss ja am Ende auch sagen, Ricardo war da jetzt auch alles andere als broken irgendwie, ne? Also ich glaube, der weiß das auch schon sehr gut einzuschätzen, dass das trotzdem ein überragender Erfolg ist und vor allen Dingen, ich habe es im Cold Opener gesagt, deutsche Darts-Geschichte, weil er ist der erste Deutsche, der ein European Tour Finale zweimal erreicht und vor allen Dingen der erste Deutsche, der eins erreicht außerhalb von Deutschland.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also es ist Darts-Geschichte und ich glaube auch, dass Ricardo das einordnen kann und weiß, dass es gerade in der Phase, in der er sich bislang befunden hat, wirklich dann ein richtig gutes Ergebnis ist und das kann er so dann auch annehmen und einordnen. Jetzt meine Frage an dich. Ist vielleicht nicht ganz einfach, aber Kevin, was glaubst du, wie geht's jetzt in den nächsten Wochen weiter? Welchen Ricardo sehen wir?
Wenn ich es mir wünschen würde, dann würden wir einen Ricardo sehen, der zwischen den beiden Extremen so ein bisschen agiert. Also zwischen dem extrem schlechten Ricardo Pietrzycki über weite Strecken des Jahres auf der Pro Tour und diesem. Ich glaube, das wird jetzt der Schlüssel sein, um dann nachhaltig auch einen Schritt nach vorne zu machen. Weil wenn er jetzt wieder irgendwie so einen Rückfall hätte, dann wäre das jetzt, ich sag mal, zwar immer noch sehr gutes Ergebnis für seine Kasse und sowas gewesen und für die ganzen Majors und so, die da kommen. Aber es wäre dann jetzt nichts, was ihn jetzt so nachhaltig weiterbringt. Deswegen, ich glaube, wir werden einen hoffentlich gereiften Ricardo Pietrzycki sehen, der dadurch jetzt nochmal Lunte gerochen hat, ohne zu überdrehen und vor allen Dingen ohne jetzt irgendwie zu erwarten, dass das Publikum jetzt plötzlich wieder eine ganz andere Sicht auf ihn hat. Man merkt ja, dass diese ganzen Aktionen Ende 2023 so ein bisschen was kaputt gemacht haben, ne? Also ansonsten würde es, glaube ich, auch jetzt dann keine Buhrufe geben. Ich glaube, wenn er da jetzt irgendwie rangehen würde an die Sache, so nach dem Motto, ich bin ja jetzt wieder im Finale gestanden und ich bin ja jetzt wieder wer und jetzt sollen die mal irgendwie wieder ein bisschen mehr klatschen, das wäre fatal. Deswegen, ich glaube, er muss diesen Weg weitergehen und dann wird er sich da auch auf so ein Normalmaß eintrudeln. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten 3 Euro-Tours und dann am Ende die EM, dass wir da irgendwie einen Ricardo sehen, der nochmal ein Finale erreicht. Ich glaube, wenn da jetzt ein Viertelfinale dabei wäre und vor allen Dingen mehr gute als schlechte Matches, wäre alles gut. Ich glaube jetzt noch nicht daran, dass da jetzt irgendwie eine Wachablösung da ist, was zum Beispiel so den Status des Nummer 1 deutschen Spielers betrifft. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, man muss das wirklich als sehr fragilen Erfolg immer noch betrachten.
Dann lass uns jetzt den Blick wagen auf die anderen Deutschen, die an diesem Wochenende auch noch mit am Start waren. Und wir starten mit Gabriel Clemens, der das zweitbeste deutsche Ergebnis an diesem Wochenende eingefahren hat. In Runde 1 musste er ran gegen Martin Lukman. Das war dann schon eine relativ enge Partie, gewinnt am Ende im Decider mit 6-5. Clemens, der ist anfänglich 5-2 in Führung, dann gleicht Lukman nochmal zum 5-5 aus. Und im Decider hatten wir dann den ersten richtig starken Moment von Gaga an diesem Wochenende. Checkt 107 Punkte, als Lukman auf 114 wartet, also definitiv auch nicht ohne Druck. Und dann in Runde 2, vielleicht auch bei allen Leistungen von Ricardo, das Spiel aus deutscher Sicht an diesem Wochenende. Gabriel Clemens gewinnt mit 6-4 gegen Michael van Gerven, spielt 107 Punkte im Schnitt. Sein erster Sieg gegen MVG und in was für einer Manier hat er das denn bitte gemacht?
Es waren 8 180er in den 12 Legs der Partie. Es waren 6 von 10 auf die Doppel. Und es war dann sogar fast noch ein magischer Moment dabei, als Gabriel Clemens im 9. Leg die 8 Perfekten wirft. Am Ende dann, das gehört so weit dazu, dann auch die Doppel 18 sehr klar verpasst, aber trotzdem dieses Leg eben souverän gewinnt. Und das war ja dann ein ganz wichtiges Leg, denn es gab in den 8 Legs zuvor nicht ein einziges Break. Dann gelingt es ihm und am Ende ist es dann noch ein 104-Punkte-Check zum Sieg, den man auch nicht vergessen darf. Der ging so ein bisschen unter dann, ne? Es kam ja dann so 3 Minuten später dann letztendlich auch der Matchgewinn nach diesem verpassten 9er. Aber Michael van Gerven wartet dort auf 44 Punkten Rest. Also der hätte dann mutmaßlich das 5-5 gemacht und hätte dann nochmal eigenen Anwurf bekommen. Und dann hätte es auch so ein typisches Gabriel Clemens Spiel wieder werden können, wo er herausragend spielt, am Ende dann eine kleine Chance vergibt und der Gegner nimmt sich das Spiel. Und das hat mich so sehr gefreut, dass er jetzt diese Chance auch genutzt hat, dass er da kompromisslos war und eben beide seine gewonnenen Spiele am Ende mit einem High-Finish beenden kann. Gegen Lukman die 107, gegen van Gerven die 104. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob dir ein anderes Spiel einfällt, aber seit dem großen WM-Lauf ins Halbfinale war es für mich der größte Sieg von Gabriel Clemens. Auch wenn wir bedenken, dass Clemens immer noch sehr viel Preisgeld braucht. Im World Grand Prix Race hat er gar nicht viel gut gemacht, aber vor allen Dingen jetzt, was die EM-Chancen anbetrifft, war es ein großer Erfolg. Also dementsprechend, das hat ihm gut getan.
Ja, da würde ich mitgehen. Also wenn ich jetzt gerade mal so spontan überlege, dann ist das wirklich der größte Sieg von Gabriel Clemens gewesen nach nach dieser Zeit. Also jetzt ad hoc fällt mir da auch nichts anderes ein. Also es war wirklich halt Wahnsinn. Und ich meine, wir haben es angesprochen, der erste Sieg über Michael van Gerwen, das musst du halt dann auch erstmal machen und das in dieser Manier. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Im Achtelfinale geht er dann raus gegen den späteren Sieger Dave Chisnall mit 2-6. Clemens war auf die Doppel klar schwächer als noch am Samstag. Also das war dann schon leider so ein bisschen so, dass er dort nicht wirklich anknüpfen konnte. Vor allem das 3-2 für Dave Chisnall, was dann den Sieg von Chisnall auch schon so langsam in die Bahn gebracht hat, tat dann auf jeden Fall weh, weil Clemens da wirklich ein bisschen was verpasst hat. Chisnall 94 Punkte checkt, aber man muss konstatieren, die EM-Quali hat Clemens jetzt so gut wie geschafft. Also ein Sieg noch, dann sollte das Ganze wirklich sicher sein. Aber ich glaube, da jetzt war nochmal ein wichtiger Schritt. Und ich habe mal noch so eine kleine Statistik ausgegraben auf Twitter zu der aktuellen Form von Gabriel Clemens. Gabriel Clemens hat in diesem Jahr bislang genau 72 Matches gespielt. Bei seinen ersten 36 Matches in diesem Jahr hat er 14 dieser Spiele gewonnen. Das sind ungefähr 39% in der Siegesrate. Von seinen letzten 36 Matches hat er 26 gewonnen. Das sind ungefähr 72% in der Siegesrate. Also aktuell muss man schon sagen, dass der Trend der Friend von Gabriel Clemens ist und dass das jetzt auch langsam wieder so von der Siegesrate von den Spielen, die er gewinnt, in die richtige Richtung geht.
Vor allen Dingen genau zur richtigen und wichtigen Zeit im Darts-Jahr. Also jetzt geht es eben um die entscheidenden Geldtöpfe und vor allen Dingen braucht er jetzt natürlich, er hat jetzt glaube ich bis zum Cut eben nur noch eine von zwei möglichen Euro-Tours, die da reinspielen, braucht er da nochmal so ein gutes Turnier, idealerweise dann auch noch eine Runde mehr, um es noch zum Grand Prix zu schaffen. Also ich hatte es ja eben gerade schon angerissen, das sieht jetzt nicht unbedingt besser aus, was eben daran liegt, dass Luke Woodhouse, ein Riesenkonkurrent, sogar ins Viertelfinale eingezogen ist. Also dementsprechend gab es da jetzt eigentlich keine positive Entwicklung, aber ich glaube, selbst wenn er auch den Grand Prix jetzt verpasst, er hat trotzdem jetzt wieder einfach einen Turn reinbekommen in dieses Jahr und das kann natürlich Mut machen, dann gerade auch, wenn wir an die Weltmeisterschaft denken. Stichwort deutsche Spieler, wir hatten ja noch einen dritten dabei, dürfen wir nicht vergessen, Martin Schindler, der jetzt von den drei Deutschen aber mit der kleinsten Geschichte beziehungsweise dann auch einfach mit der schlechtesten Tagesform unterwegs war, gegen Peter Wright sicherlich auch keine dankbare Auftakthürde in Runde 2 als gesetzter Spieler, als Nummer 10 der Setzliste darfst du dann erstmal gegen den Sieger der Vorwoche ran. Peter Wright hat es gut gemacht, am Ende kurioserweise mit exakt 100,00 im Durchschnitt und Martin Schindler steht bei 89 Punkten, das ist weit unter seinem Normalmaß und dementsprechend würde ich sagen, es war eines der schwächsten Matches von ihm in diesem Jahr und ja, das muss er irgendwie schnell abhaken. Es ist ja für ihn jetzt vielleicht dann auch mal zu verschmerzen.
Ja, ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Also ich meine, mal so ein Tag, ein Spiel, ein paar Minuten, in dem man nicht so wirklich da reinkommt und seine Topleistung abrufen kann, das ist komplett normal. Und ich meine, wir konnten jetzt auch nicht von Martin Schindler ausgehen, dass er nach seinem European Tour Erfolg überhaupt keine Off-Spiele mehr hat. Deswegen, das ist komplett in Ordnung. Und ich glaube auch, dass Martin klug genug ist, um das schnell abzuhaken und das nicht zu hoch zu hängen und dass wir ihn da jetzt in den nächsten Wochen wieder besser sehen werden. Also da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken.
Am Ende bleibt von diesem Turnier vor allen Dingen auch noch ein neuer 180er-Rekord und zwar deutlich hat man die Austrian Darts Open aus Graz in diesem Jahr übertroffen. Da waren es 245 an der Zahl und jetzt 267 und daran hatten natürlich auch ein paar der genannten Spieler einen hohen Anteil. Auch Ricardo, auch wenn da keine mehr dazu kam im Finale, war ja wirklich gut unterwegs oder natürlich auch ein Luke Littler, den ich ansprach gegen Vatimena, das war ja auch eine absolute Littler Masterclass. Danach ist er dann aber auch rausgegangen gegen Dirk van Dijvenbode, dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich würde jetzt einfach nochmal so ein paar Namen nennen. Dirk van Dijvenbode, vielleicht fangen wir mit ihm an. Auch mehr oder weniger wieder fast der Alte geworden, finde ich jetzt. Sehr, sehr gute Anzeichen gezeigt. Dann gegen Petretzko rausgegangen. Das hat ihn gewurmt, weil auch er natürlich noch Hoffnung hat, den Grand Prix zu erreichen. Aber zuvor eben Siege gegen Clayton, Hatter und gegen Littler. Das ist auch wirklich eine richtig gute Entwicklung wieder von Dirk.
Dann ein paar weitere Namen. Luke Woodhouse, du hast ihn schon angesprochen. Das starke Ergebnis im Kampf um den World Grand Prix in Runde 2. Da siegt er über Gervin Price im Decider, wo Price auch noch einen Matchstart am Ende auf Bull verpasst. Im Achtelfinale kann er das Spiel drehen. nach 0-4 Rückstand gegen Rian van Veen, also richtig, richtig stark. Im Viertelfinale reicht's dann nicht gegen Chris Doby, aber an sich ein richtig gutes Ergebnis. Wen wir auch noch nennen müssen, Etthaus, wieder mal richtig stark unterwegs, gewinnt mit 6-3 gegen Daryl Gurney, spielt 104 Punkte im Schnitt, 60% auf die Doppel, geht dann raus gegen Humphreys, also auch das nochmal zwei Namen, die an diesem Wochenende wieder gezeigt haben, was sie können.
Und auch mal wieder seit langer Zeit ein positives Ergebnis von Raymond van Barneveld, der gegen seinen Landsmann Mike Kölfenhofen richtig gut gespielt hat, 0-0 gewinnt, dann allerdings gegen seinen anderen Landsmann, gegen Danny Noppert, am Samstag rausgeht und trotzdem zumindest mal auch wieder ein bisschen Preisgeld, was dann eben auch dazu kommt, in einem sehr spannenden Race um die EM-Teilnahme.
Ich glaube, gegen Kaifenhofen steht er auch noch bis zu den Matchstarts, die er da vergibt, bei, was waren es, 107, 108, 109 Punkten im Schnitt. Also wirklich richtig, richtig gut gespielt.
Wer auch gut war, nämlich im Viertelfinale stand, ist Ryan Searle. Und das, obwohl wir einen anderen Ryan Searle gesehen haben. Wer jetzt nicht eingeschaltet hat, nein, Ryan Searle hat sich nicht die Haare geschnitten. Aber er hatte einfach kein Trikot dabei, weil sein Gepäck nicht angekommen ist. Und dementsprechend hat er dann in einem schlichten, einfarbigen, schwarzen Polo gespielt. Natürlich dann eben mit den Sponsoren-Badges da drauf. Und er hat sich eine Hose geliehen von Chris Doby und am Ende auch mit Darts aus einem Dartshop spielen müssen dorthin Antwerpen und trotzdem im Viertelfinale gestanden. Also ich denke mal, das hätte nach dem verkorksten Start, wenn das Gepäck einfach da auf dem Gepäckband nicht da ist, hätte es schlechter laufen können für ihn.
Ja, sehr, sehr wild mal wieder, was so halt passieren kann. Wer auch noch wirklich überzeugt hat, vielleicht als letzten Namen, um das Wochenende zu den positiven Namen zu komplementieren, Ryan Joyce, der steht im Decider gegen Humphreys nach 9 Darts auf 81 Rest, kann das dann aber nicht nutzen, weil Luke Humphreys, der Weltmeister, die 149 Punkte zum Match rausnimmt. Also hier hätte es auch nochmal so eine kleine Überraschung geben können, was am Ende dann aber nicht passiert ist. Aber auch Ryan Joyce, jemand, der aktuell an diesem Wochenende definitiv auf der Gewinnerseite einzuordnen ist.
Dann lass uns jetzt mal über die Enttäuschung sprechen und einmal mehr müssen wir allen voran Gervin Price nennen, der mal wieder direkt ausgeschieden ist. Zweite Auftaktspielpleite in Folge. Diesmal gegen Luke Woodhouse, das haben wir schon angemerkt. Aber wir müssen mal generell über die Entwicklung sprechen oder über die Bilanz bis dato von Gervin Price. Also ich hatte es ja in der Folge mit Jan auch gesagt, er ist Stand jetzt immer noch nicht qualifiziert für den Grand Slam of Darts. Er stand zwar bei den World Series dreimal im Endspiel, hat auch zwei Turniere gewonnen, noch dazu, glaube ich, zweimal im Halbfinale. Und er war Anfang des Jahres auf der European Tour echt stark mit einem Finale und zwei Halbfinals bei den ersten vier Turnieren, meine ich. Aber ansonsten ist das ja mehr oder weniger die absolute Hölle. Also ergebnistechnisch wirklich eine Katastrophe bislang. Auch in der Order of Merit jetzt übrigens nochmal abgerutscht auf Rang 7 hinter Dave Chisnall.
Dann jetzt auch hier meine Frage an dich. Wie geht's mit Gervin Price weiter?
Boah, also ich glaube, da brauchen wir noch mehr Meinungen. Da werden wir auch jetzt in der zweiten Folge dieser Woche noch ein bisschen was zu liefern. Also seid da schon gespannt. Aber also bei Gervin Price, dem traue ich auf jeden Fall zu, dass er dann irgendwie mehr oder weniger, wird man dann sagen, auch aus dem Nichts zumindest in einem Finale steht oder so. Also ich traue dem durchaus zu, dass er irgendwie so ein kleineres Major dann auch bis zum Ende bestreiten kann, dass er dann da irgendwie durchrauscht. Vielleicht auch schon jetzt am Wochenende die World Series Finals. Wenn er es da ins Finale schafft, dann würde das ja auch reichen, zum Grand Slam zu kommen. Ich sehe aber, und das habe ich ja auch jetzt in der vergangenen Woche schon kritisiert, ich sehe bei ihm nicht mehr so ganz das Feuer. Also irgendwie, er biegt sich auch immer so die Lage, wie es ihm gerade passt. Wenn er eine absolut mega Form hat, dann sagt er, ich habe richtig Bock noch und ich werde natürlich die WM gewinnen und hast du nicht gesehen. Und jetzt, wie aktuell, dann kommt auf einmal irgendwie ein ziemlich versöhnlicher Insta-Post, so ungefähr für seine Verhältnisse nach einer Erstrundenniederlage, nachdem er zuvor gesagt hat, er hat jetzt endlich wieder Spaß am Spiel und ja, jetzt doch irgendwie alles gut und die haben alle Unrecht, wenn man mir nachsagt, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr habe und so, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Also ich habe ihn aktuell irgendwie punktuell dann immer auf dem Zettel. Ich glaube nur nicht, dass Gervin Price zum Beispiel jemals noch ein Spieler wird, der irgendwie so eine gesamte Premier League-Saison einfach mal durchholzt und da wirklich ganz vorne konstant mitspielt. Das traue ich ihm irgendwie nicht zu. Dafür hat er für mich zu wenig, fast so ein bisschen zu wenig Gier auch nach Erfolg.
Dann lehne ich mich jetzt vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter als du aus dem Fenster und ich glaube, wir sehen in diesem Jahr von Gervin Price noch einen Major-Titel. Aber lass uns da am Freitag drüber sprechen. Jetzt aber ganz kurz, nur weil du es eben angesprochen hast, das kam mir ganz spontan. Darts-Nerd Wissen pur. Weißt du noch, gegen wen Gervin Price letztes Jahr bei den World Series of Darts Finals rausgegangen ist?
Oh, World Series Finals Gervin Price. Ryan Joyce? Nein.
Ähnliche Kategorie. Sogar noch ein bisschen drunter.
Ach Gott, ach Gott, ach Gott.
Ganz kurios war das, das weiß ich noch.
Es war nicht Steve Beaton, ne?
Nein, noch drunter, würde ich sagen.
Oh, also dieses Jahr haben wir Rhys Griffin qualifiziert. Der war damals nicht dabei. Haupai Puha? Nein.
Nee, es war Keegan Brown.
Keegan Brown! Also Keegan Brown, an den habe ich schon sehr lange nicht mehr gedacht, beziehungsweise haben wir sehr lange nicht mehr seinen Namen in diesem Podcast genannt.
Na, ist doch gut, dass wir das jetzt hier mal wieder abgehakt haben.
Was nicht für ihn spricht, ne, und seine Leistung, um es mal so zu sagen.
Nein, das stimmt. Gut, du hast es angesprochen, Gervin Price als Enttäuschung dieses Wochenende. Ich denke mal, wir können auch bei den Enttäuschungen weitermachen, zumindest mit einem Teil der Belgier, die an diesem Wochenende mit dabei waren. Ganz oben anzuführen dabei, muss man sagen, der Hometown-Hero Dimitri Vandenberg, der unterliegt in der ersten Runde mit 2-6 gegen Andrew Gilding. Natürlich, Andrew Gilding macht das auch nicht verkehrt, spielt 101 Punkte im Schnitt, aber Dimitri Vandenberg keine 180, die er in diesem Spiel wirft, und das kann es eigentlich nicht sein, oder?
Vor allen Dingen muss man seinen UK Open-Titel jetzt auch mal in einem anderen Licht sehen. Ne? Also im Nachhinein ist das ja auch ein unfassbarer Aus-dem-Nichts-Lauf gewesen bei diesem Turnier, bei diesem Wochenende in Minehead, weil Dimitri Vandenberg seitdem ja auch gar nichts zeigt, davor jetzt auch relativ wenig gezeigt hat. Die WM war eine Katastrophe mit dem frühen Aus gegen Florian Hempel. Auch eine ganz merkwürdige Form, und irgendwie scheint er es in Belgien auch in keinster Phase dieser 15, 20 Minuten da im Oki in so diesen Dimitri Vandenberg-Modus geschafft zu haben. Weil ich glaube, genau das hatte ich ihm eigentlich zugetraut, dass er unter dem Druck eigentlich gut klarkommt. Aber das scheint jetzt eher das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Und am Ende ist es sogar fast noch ein schmeichelhaftes Ergebnis. Eigentlich muss oder kann es Gilding zum 6-1 auch klar machen, am Ende trotzdem mit dem 6-2 gegen Andrew Gilding rauszugehen. Für die Belgier natürlich eine Katastrophe gewesen. Dann hast du mit den Halbrechtsbrüdern schon mal auch zwei Antwerpener durch und durch eh nicht am Start. Mike de Decker zumindest noch nachgerückt, und der hat ja dann das verkorkste Ergebnis zumindest ein bisschen retten können.
Ja, der gewinnt in der ersten Runde mit 6-2 gegen Richard Veenstra, spielt da zwar auch nur 89 Punkte im Schnitt, aber das war noch okay, geht dann im Decider in Runde 2 raus gegen Ross Smith. Das war definitiv bitter, gibt eine 4-0 Führung aus der Hand. Ja, als Nachrücker immerhin in Runde 2 gewesen, das ist okay, das ist in Ordnung, aber ich meine, wenn du 4-0 führst dann in der zweiten Runde, dann willst du es natürlich auch durchbringen, alles andere ist dann eine Enttäuschung.
Dann ganz kurz noch der Blick auf die 4 Host Nation Qualifier. Wir hatten Jody Toback, den Namen kannte ich, war auch bei der Q-School, glaube ich, in der Final Stage und so, aber hatte hier gar nichts zu bestellen gegen Alan Suter mit 0-6. Und am Ende, ja, es ist vielleicht harter Toback, aber vielleicht denkt ihr mal drüber nach. Also ich fand, der Bart von ihm war so gerade noch breit genug. Das lassen wir jetzt am besten so stehen.
Können wir gerne machen. Ich mache dann einfach weiter. Mit den anderen lokalen Qualifikanten in Runde 1 geht Luke Burgard auch raus. Der verliert mit 3-6 gegen Luke Wurthaus. Das war ein starker Auftritt vom Qualifikanten, hat das auch sichtlich genossen. Luke Wurthaus spielt hier auch über 100 Punkte, also war dann auch relativ stark und kompromisslos von ihm. Brian Rahman, von dem hat man vielleicht am meisten erwartet, hat auch nicht verkehrt gespielt. Der unterliegt Jermaine Vatimena mit 4-6. Das war definitiv auch nicht verkehrt. Und Francisco Schweien, der unterliegt Kevin Dudes mit 4-6, beide spielen 90 Punkte im Schnitt, hat sogar 4-2 geführt, dann haben ihn die Doppeln ein bisschen verlassen, aber ja, auch in Ordnung.
Francisco Schweien, das klingt natürlich auch wunderbar, also hast du gerade wirklich Francisco gesagt, sehr schön. Ja, also irgendwie, das klingt so ein bisschen mehr nach Argentinier oder Italiener. Also es war immer noch der belgische Host Nation Qualifier, aber ja, Francisco Schwein gegen Kevin Dudes, das hat mich gerade sehr amüsiert. Damit ist es aber immer noch nicht das Turnier gewesen, denn natürlich darf eine Präsenz von dir in diesem Podcast nicht ohne den Wooden Spoon, den goldenen Holzlöffel auskommen. Ich habe ihn ja letzte Woche sogar noch nachgeholt extra.
Ja, weiß ich sehr zu schätzen. Ich, ja, beende dann mal die European Tour für dieses Wochenende mit dem goldenen Holzlöffel. Und er geht an Richard Venstra, denn Ricardo Pietrzko, der verliert gegen Dave Chisnall im Finale. Vorher Humphries gegen Pietrzko, Searle gegen Humphries, Ross Smith gegen Searle, De Decker gegen Ross Smith und ganz zu Beginn Richard Venstra gegen De Decker. Also herzlichen Glückwunsch in die Niederlanden an Richard Venstra. Und damit haben wir jetzt auch die European Tour hier fertig für diese Woche.
Und wir machen weiter mit dem vorletzten Turnierblock der Women's Series. Da geht es ja vor allen Dingen um die Startplätze bei der Weltmeisterschaft, aber noch einen Startplatz natürlich neben Beau Greaves beim Grand Slam of Darts. Und wir hatten am Samstag zwei Turniere und am Sonntag zwei. Am Samstag waren es Beau Greaves Festspiele. Sie gewinnt Turnier 17 und 18 hintereinander weg. Einmal gegen Fallon Sherrick im Endspiel und einmal gegen Noah Lynn van Leeuwen im Endspiel. Wobei dieser Sieg dann, also im zweiten Turnier dort, ein bisschen glücklich zustande kam, denn eigentlich muss es van Leeuwen schon im siebten Leck klar machen. Sie führt 4-2, hat dann Matchstarts, aber Greaves kann irgendwie da noch rauskommen und dann diese Partie auch drehen. Im Viertelfinale ein beeindruckender 5-0-Sieg von Noah Lynn van Leeuwen gegen Fallon Sherrick und ja, Beau Greaves am Ende also mit dem Turniersieg. Beim ersten Turnier des Tages hatte sie keine Probleme hinten raus, hatte da im Viertelfinale aber Matchstarts überstanden gegen die Finnin Kirsi Viinikainen. Also ja, zweimal Momente überstanden, aber dann am Ende auch durchgezogen. Umso schlechter lief es dann für Beau Greaves aber am Sonntag.
Ja, die Turniere 19 und 20, da heißen die Siegerinnen Gemma Hayter und Robin Byrne. Da ganz interessant, das sind, glaube ich, die sechste und siebte Spielerin, die zum zweiten Mal einen Titel auf der Women's Series holen können, also mehr als einen Titel. Das ist auch noch ein sehr, sehr elitärer Kreis. Grundsätzlich, wenn wir uns mal die Averages der Finalspiele anschauen von beiden Spielerinnen, die jeweils beteiligt waren, war das nicht unbedingt das allerhöchste Niveau über beide Tage. Also ich gehe mal kurz drüber. 80, 81, 78, 77, 79, 75, 72 und 67. Das war jetzt nicht unbedingt das allerhöchste Niveau, was man sonst auch mal von der Beau Greaves oder so im Finale bei der Women's Series sieht. Aber so ist es halt gewesen an diesen beiden Tagen.
Greaves am Sonntag wirklich beide Male sehr früh raus in der Runde der letzten 64. Einmal gegen Lauren Salter, das ist eine ganz junge Engländerin, und einmal gegen Gemma Hayter, die dann eben ja am Sonntag auch ein Turnier gewinnen konnte. Für Mikuru Suzuki natürlich bitter, dass sie dieses Finale gegen Hayter verliert, weil Suzuki sonst auch nochmal realistischerweise hätte eingreifen können in das Rennen um die WM-Startplätze. Da schauen wir uns jetzt einfach mal die Rangliste an. Also Greaves ja ohnehin vorne. Es ist aber auch völlig egal, ob sie jetzt da mitmacht oder nicht, weil sie ja ohnehin auch über das Women's World Matchplay qualifiziert ist. Und jetzt würden dann eben die Plätze 2 und 3 eben zur WM führen. Und Noah Lynn van Leeuwen mit 13.000 Pfund da jetzt wirklich schon sehr sicher bei der Weltmeisterschaft dabei. Also sie hat auf Sherrick 2.200 Vorsprung und dann nochmal 1.100 weitere. Also insgesamt über 3.000 Pfund Vorsprung auf Platz 4 auf Mikuru Suzuki, sodass es realistischerweise eigentlich nur noch um Platz Nummer 3 geht. Also van Leeuwen sicher bei der WM und beim Grand Slam, würde ich jetzt einfach mal mich trauen zu sagen. Und dann geht es um Sherrick mit klaren Vorteilen gegenüber Suzuki und Lisa Ashton um den zweiten WM-Startplatz.
Ja, also es wird definitiv interessant werden. Also wenn Noah Lynn van Leeuwen die WM-Quali packt, wovon ja jetzt aktuell auszugehen ist. Ich glaube schon, dass dann nochmal diese ganze Diskussion auf einem anderen Level um sie und ihre Person entfacht werden wird, weil dann eben, ich meine, wir wissen, dass alle zur WM nochmal deutlich mehr von allen Mainstream und allen Medien auf die Dartszene geschaut werden wird, als die Diskussion, die man jetzt schon über die vergangenen Monate immer wieder geführt hat, als das so ein bisschen aufgekommen ist. Und wenn das dann jetzt eben nochmal bei der WM passiert, das könnte schon sehr, sehr interessant werden, was dann wirklich passiert.
Also ich sage voraus, das muss man ja jetzt nicht gut finden, aber es wird so sein, dass wenn Noah Lynn van Leeuwen sich für die WM qualifiziert, wird sie im Vorfeld eine der meistgecoverten Spielerinnen sein. Also das wird dann auch in die Populärmedien, die mit Darts eigentlich sonst nichts zu tun haben, reinkommen. Und es wird vor allen Dingen dann natürlich auch von der hässlichen Seite bespielt werden. Ne? Also da geht es dann eigentlich darum, dass man vor allen Dingen sich dem Ganzen irgendwie auf einer normalen Art und Weise nähert, so wie wir das auch im Podcast gemacht haben. Und man kann da ja sicherlich verschiedene Meinungen haben, aber ich glaube, das wird dann natürlich auch negative Begleiterscheinungen haben. Also so gesehen wird das natürlich dann auch nochmal einen hohen Publicity-Effekt haben, aber auch eben mit negativer Berichterstattung konnotiert sein. Das ist sicherlich der PDC auch jetzt schon bewusst. Aber auch das werden wir natürlich zu gegebener Zeit alles besprechen und vor allen Dingen jetzt erstmal auch den Haken hinter die Women's Series und diesen Turnierblock machen. Es waren übrigens ja in Wigan überhaupt keine Deutschen am Start, also dementsprechend da scheint es keinen wirklichen PDC-Fokus mehr bei irgendwelchen Spielerinnen zu geben, vor allen Dingen natürlich auch so eine Daniela Schuck, die sich da auch deutlich geäußert hat, da mangelt es dann auch einfach an Sponsoren, sodass da dann eben auch Spielerinnen, die eigentlich gewillt sind, auch mal so einen Turnierblock mitzumachen, dann eben diese Turniere kaum noch spielen können oder wollen. Der letzte Turnierblock dann am 19. und 20. Oktober in Leicester und dann wird die Women's Series natürlich hier auch wieder Thema sein. Ansonsten haben wir jetzt noch einen prall gefüllten Block Sonstiges sozusagen.
Und wir beginnen in der Kategorie Sonstiges mit der von mir ganz am Anfang schon angesprochenen Japan-Tour. Dort waren es die Turniere 9 und 10, die stattgefunden haben, und das WM-Quali-Abschlussturnier. Die Turniere 9 und 10, die gehen an Nobuhiro Yamamoto und Tsukusa Moritani. Und das WM-Quali-Abschlussturnier mit den Top 16 der Rangliste, das gewinnt dann im Finale die Nummer 2 der Rangliste, Tomoya Goto, gegen die Nummer 5, der die Quali nicht geschafft hat, knapp verpasst, Kenichi Aiki, 51 Jahre alt, und wen man definitiv noch nennen muss, Saigo Asada, der geht im Halbfinale gegen Aiki raus.
Ja, für Asada nämlich sehr bitter gelaufen, weil er in dieser Rangliste nach 10 Turnieren der Führende war und am Ende davon jetzt relativ wenig hatte. Also hat sich 10 Turniere lang abgekämpft und geht jetzt im Halbfinale mit 4-5 gegen Aiki raus, der am Ende dann an Goto scheitert. Für Goto natürlich eine tolle Sache, weil er jetzt zum zweiten Mal in Folge auch da ist und natürlich im ersten Jahr, genauso wie Manlock Loing, auch am meisten überzeugt hat von den ganzen asiatischen Qualifiern. Machen wir den Sprung jetzt nach Neuseeland. Dort hat die Tour noch nicht ihr Ende gefunden. Es gab aber auch die Turniere 9 und 10. Es gibt aber noch einen Block. Turnier 9 gewinnt Haupai Puha, der auf Heimaturlaub ist, also der einzige Tourkartenholder aus Neuseeland, gewinnt dieses Turnier. Geht dann aber bei Turnier Nummer 10 frühzeitig raus und am Ende gewinnt Ben Robb, der jetzt auch der neue Ranglistenerste ist. Und im Prinzip fällt die Entscheidung im Oktober bei den letzten zwei Turnieren zwischen 4 Spielern. Caden Milne, Mark Cleaver, John Herring, die hoffen alle noch, Ben Robb da abfangen zu können, aber Ben Robb jetzt eben auf der Pole-Position in diesen letzten Turnierblock, und da geht es dann natürlich auch um den Startplatz im Ali Pally.
Ansonsten hatten wir noch den Karlsruher SC, der den Supercup gewinnt, und zwar gegen DC Nostradamus, gewinnt am Ende mit 7-3 im Siegduell Meister gegen Pokalsieger, und am Samstag beginnt dann auch die neue Bundesliga-Saison, also das nochmal mit der lokalen deutschen Brille.
Und die lokale deutsche Brille können wir auch aufhaben, wenn wir jetzt kurz über die Modus Super Series sprechen. Es beginnt jetzt Staffel 9 und Nico Springer und Kai Gotthardt sind im Trailer angekündigt worden, dass sie zum ersten Mal dabei sind. Nico hatte ja auch im Interview bei uns dazu ein bisschen Stellung bezogen und da auch schon durchblicken lassen, dass er bereits mal angefragt wurde, und jetzt offenbar passt das ganz gut rein und dementsprechend ja für ihn sicherlich auch eine gute Möglichkeit, um dann hoffentlich nochmal auch auf höchstem Niveau da Spielpraxis zu sammeln. Das ist natürlich von den meisten Spielern, die da auch am Start sind, das Ziel, da irgendwann nicht mehr ran zu dürfen. Das wird ja dann für Nico auch ab dem nächsten Jahr wahrscheinlich der Fall sein, wenn er die Tourkarte hat, aber jetzt nimmt er das Ganze nochmal mit. Und es gibt auch weitere Debütanten, und zwar Gemma Hayter, die bei der Women's Series erfolgreich war, ein James Hubbard und Stoey Bunz. Und bei James Hubbard kommt so ein bisschen der Nostalgie-Effekt auch durch. Ist ja der Mann, der damals Michael van Gerven im Finale der Jugend-WM geschlagen hat. Also das vielleicht auch ein ganz, ganz kurioser Name an dieser Stelle. Und wir sprechen dann jetzt über die großen PDC-Stars, denn es steht ja auch ein Major-Turnier an, auch wenn es, da sind wir sicherlich einer Meinung, das Unwichtigste im ganzen Jahr ist.
Ich glaube, da kann man mitgehen. Wir reden natürlich von den World Series of Darts Finals, das ist klar. Von Freitag bis Sonntag wird in Amsterdam gespielt. Wir haben in diesem Jahr 32 anstatt 24 Teilnehmern dabei. Gabriel Clemens als einziger Deutscher, der spielt dann bereits am Freitag im zweiten Spiel gegen Damon Hatter. Und dann lass uns doch mal so ein bisschen auf den Turnierbaum schauen und vielleicht mal Halbfinaltipps abgeben, was wir glauben, wer kommt denn da durch?
Ja, dann fange ich einfach mal in der oberen Hälfte an. Also Luke Littler hat mit Ross Smith durchaus eine Auftakthürde. Da muss er auf der Hut sein. Also wenn Ross Smith irgendwie in seinem 180er Monsterformat ist, dann kann es da auch schnell vorbei sein. Also heikle Auftakthürde. Danach könnte Raymond van Barneveld oder Johan Engström warten im Achtelfinale, Viertelfinale. Ja, Doby vielleicht. Ich traue mich jetzt einfach mal was und sage, dass Littler dann nicht durchgeht ins Halbfinale, sondern dass es Stephen Bunting schaffen wird, der gegen Boris Kritschmer gewinnt und dann sich knapp gegen Doby in einem hochklassigen Achtelfinale durchsetzt und dann im Viertelfinale gegen, ja, vielleicht sogar Littler dann gewinnt. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Littler vielleicht auch früh rausgeht. Warum nicht? Bei dem kurzen Format in der ersten und zweiten Runde ist das sicherlich möglich und Littler wäre jetzt auch langweilig als Halbfinaltipp. Und er trifft dann im Halbfinale auf Michael van Gerven, der vor eigener Kulisse, vor den eigenen Fans in Amsterdam ein gutes Turnier spielen wird und zumindest mal das Halbfinale erreicht. Und ja, wenn ich jetzt so auf den Plan blicke, dann könnte da ein wirklich vielleicht episches Viertelfinale gegen Luke Humphries auf uns warten.
In dem ersten Block muss ich dir widersprechen. Ich glaube, das ist vielleicht relativ unspektakulär, aber der an Position 1 gesetzte Luke Littler wird sich durchsetzen. Natürlich mit Ross Smith in einem Best-of-11-Legs-Spiel muss er schon aufpassen, dass er da nicht direkt einen Stolperstein zieht und da auch zu Fall kommt. Deswegen, ich sage, da wird sich aber Luke Littler durchsetzen gegen Ross Smith, danach potenziell gegen Raymond van Barneveld und danach dann auch in einem Viertelfinale gegen Stephen Bunting. Dann in dem Viertel mit Luke Humphries, mit Michael van Gerven, mit Danny Noppert, wo auch Gabriel Clemens mit drinne ist, da sage ich auch, dass Michael van Gerven das vor heimischer Kulisse schaffen wird. Also natürlich könnte auch genauso gut Humphries sein, aber ich tippe da auch auf Michael van Gerven. Dann lege ich jetzt einfach mal vor bei der unteren Hälfte. Also wir haben das dritte Viertel, da haben wir einen Gervin Price drinne, da ist Peter Wright drinne, Dave Chisnell und Rhys Griffin. Da sage ich jetzt einfach mal, dass sich Gervin Price durchsetzen wird. Ich glaube auch, dass das für ihn machbar sein wird, auch wenn er auch in der ersten Partie, ähnlich wie Luke Littler, schon wirklich aufpassen muss, denn er steigt ein gegen Cameron Menzies. Und Cameron Menzies, glaube ich, ja, kann ähnlich in seiner aktuellen Form zum Stolperstein werden wie ein Ross Smith. Also da muss man auch aufpassen. Ich glaube trotzdem, dass Gervin Price dort durchkommen wird. Und dann das vierte Viertel ganz unten haben wir einen Rob Cross drinne, haben wir einen Michael Smith drinne, einen Wessel Nyman, einen Nathan Espinel. Da, glaube ich, entscheidet sich das im Viertelfinale zwischen Michael Smith und Rob Cross und ich gehe einfach mal mit Rob Cross. Also mein Halbfinale würde lauten Luke Littler gegen Michael van Gerven und Gervin Price gegen Rob Cross.
Und genau das wäre eigentlich auch mein Tipp gewesen für unten, aber ich nähere mich dem Thema jetzt mal ein bisschen anders, weil ansonsten haben wir keine Würze drin und das ist natürlich Gift für die Atmosphäre.
Und jetzt, ne? Also kommt Rhys Griffin.
Genau, jetzt kommt Rhys Griffin. Also ich wollte dich eh schon fragen, was ist dein favorisiertes Erstrundenspiel und warum ist es Rhys Griffin gegen Jeff Smith? Aber mache ich jetzt nicht. Also Gervin Price sehe ich irgendwie auch, weil das wäre dann wieder so ein bisschen typisch, dass er dann jetzt hier bei diesem unwichtigsten Turnier ins Finale kommt und die World Series scheinen ihm ja zu liegen. Aber natürlich Cameron Menzies ist auch ein Spieler, der es vielleicht dann auch richten kann in so einer kurzen Partie. Aber irgendwie, ich glaube, nicht so richtig an die nominell sehr gefährlichen Außenseiter wie Cameron Menzies, Wessel Nyman, weil Bühne ist dann immer noch ein bisschen was anderes. Ich stelle mir Folgendes vor. Price kommt irgendwie durch, steht im Viertelfinale und dann sage ich jetzt einfach mal, verliert er dann gegen Peter Wright. Also Peter Wright wäre dann mein Halbfinalist und unten, ich traue mich eigentlich nicht auf jemand anderen zu setzen. Ich sehe eigentlich auch nur Cross gegen Smith im Viertelfinale. Also ich sag mal so, um ein bisschen Spaß hier reinzukriegen, würde ich dann einfach sagen, ist es Wright gegen Michael Smith im Halbfinale. Aber im Prinzip ist für mich die gesamtuntere Hälfte so ein bisschen eher zu tippen als die obere. Also da ist für mich mehr Spannung drin. Unten gefühlt sind viele große Außenseiter drin und vor allen Dingen ein paar große Namen, die nicht in Form sind.
Ja, also nominell sind die beiden Turnierhälften gleichgestellt, so wie die Schadensregulierung M bis Z und A bis L. Aber wir wissen alle, M bis Z macht dann doch wesentlich mehr Spaß, weil da steht das Menschliche im Vordergrund. Nicht wie bei A bis L bei der Abteilung vom Totschulu, ne?
Aber letztendlich würde ich die untere Hälfte locker noch mitmachen, ne? Ist ja klar.
Ja, ich würde mir auch die Gesamtleitung zutrauen. Und da jetzt die Frage, wem traust du denn hier von diesen beiden Abteilungen am Ende die Gesamtleitung zu? Also wer gewinnt die World Series of Darts Finals?
Dann sage ich jetzt einfach, Michael van Gerwen macht es. Also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei ihm. Nach seiner OP ist er auch grundsätzlich gut wieder angekommen. Also es gab jetzt keine totalen Off-Matches. Auch gegen Gabriel war das jetzt nicht so schlecht, ne? Also wenn Gabriel dann am Ende den High-Finish nicht mitnimmt, dann kann er ja von den 107 wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel mit anfangen am Ende, weil van Gerwen dann irgendwie noch einen guten Decider spielt oder so. Deswegen, Michael van Gerwen traue ich es irgendwie zu.
Dann gehe ich jetzt mit jemandem aus der unteren Hälfte und zwar mit Robert Cross. Also ich sage, Rob Cross wird's gewinnen, weil er jetzt auch das letzte Wochenende ausgelassen hat und vielleicht so ein bisschen ausgeruhter ist als die anderen. Also da nochmal so ein bisschen durchgeatmet hat und könnte ich mir vorstellen, dass Rob Cross das macht. Einfach schon alleine wegen des Draws, wenn man sich das anschaut.
Und nach Robert Kreutz, lass uns dann jetzt noch über ein paar weitere deutsche Namen sprechen, denn wir haben natürlich auch noch die Next Gen. Und für uns Darts-Nerds ist wahrscheinlich die Next Gen am nächsten Wochenende fast ein bisschen spannender als das Major-Turnier der großen PDC. Es geht nach Eisenstatten letztes Mal, Turniere 17 und 18 und danach wird eben der Cut gemacht. Danach wissen wir, wer unter den Top 10 steht. Wir wissen dann auch hoffentlich, wer in der Super League alles dabei sein wird. Also sind wir jetzt einfach mal optimistisch, dass dann da die Ankündigung der PDC Europe auch nicht mehr lange auf sich warten lässt, weil es gibt ja noch so ein paar Fragezeichen, was die Nachrückerregelung betrifft, aber erstmal vielleicht so grundsätzlich zu Eisenstadt. Wichtig zu erwähnen, es ist eben nicht nur der letzte Turnierblock, sondern es gibt Stand jetzt auch relativ wenige Anmeldungen, ne? Also dementsprechend jetzt nicht das Turnier, wo jetzt die meisten Spieler hinfahren und schon gar nicht auch alle diejenigen, die da überhaupt noch was zu gewinnen haben, was jetzt die Super League betrifft. Es wird Double-In, Double-Out gespielt, auch nochmal so eine weitere Unwägbarkeit, also dementsprechend, das ist schon jetzt ein besonderer Block, auf den es sich zu gucken lohnt am Samstag und Sonntag.
Ja, definitiv. Also es sind einige Namen, für die es interessant werden wird, insbesondere wenn wir jetzt mal auf die Jugendrangliste schauen, die Top 4 der Jugend, die nicht schon über die große Order of Merit qualifiziert sind. Barkhausen und Bormann, die sind eigentlich relativ safe und dann wird es halt interessant für Tondas, für den sieht es gut aus. Jung, Schlichting, Socher, die kämpfen um den letzten Startplatz, vielleicht auch noch Marco Jungwirth und Jan Schmidt. Also das wird wirklich nochmal ein enges Rennen, wer es da in die Super League schaffen wird.
Ja, ich hatte jetzt am Sonntagabend nochmal geguckt, da habe ich jetzt David Schlichting gar nicht gefunden zum Beispiel. In der Meldeliste musste man auch nochmal gucken, ob er dann überhaupt dabei sein wird. Aber im Prinzip genauso, wie es von dir jetzt gerade gesagt wurde. Also Barkhausen, Bormann, auch Tondas eigentlich, sollten damit rechnen können, da irgendwie reinzurutschen. Und dann wird es eben spannend. Da sind wir auch aktuell unter der 1.000-Euro-Marke. Gerade so ein Florian Socher finde ich extrem interessant, weil er in Hildesheim, also da ja auch herkommt und da dann auch die Turniere mitgespielt hat. Meistens sehr erfolgreich war, irgendwie mit so Viertelfinals und so und jetzt dann zum ersten Mal auch an anderem Ort dabei sein wird, weil es eben für ihn tatsächlich jetzt um die Teilnahme an der Super League geht. Also da fehlen dann irgendwie nur so 100 Euro und das wäre ja dann wirklich gerade bei einem kleinen Teilnehmerfeld dann auch mal gut und gerne möglich. Und Marco Jungwirth sollte man vielleicht auch nicht ganz rausrechnen, wie du es auch schon sagst, weil er jetzt zumindest in Österreich wieder dabei sein wird. Junger Österreicher und da junger jetzt Wirt. Auch nicht so ganz schlecht unterwegs war. Bitte?
Junger Wirt habe ich nur gesagt, aber das, naja.
Junger Wirt. Weißt du übrigens, wer der Kneipenwirt ist bei der PDC? Ist ein Tourcard-Holder.
Der Kneipenwirt?
Der Kneipenwirt. Also sein Name bedeutet auf Deutsch Kneipenwirt.
Jetzt muss ich kurz überlegen.
Ich sag's dir.
Ja, mach das doch.
Boris Kritschmer.
Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Das hat uns Dragutin Horvat, Grüße gehen raus, berichtet, dass auf Kroatisch Kritschmer Kneipenwirt heißt. Fand ich unfassbar interessant.
Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Also ich wäre jetzt halt alle englischen Namen im Kopf durchgegangen, aber bei Kroatisch ist dann bei mir auch Ende. Das hätte ich nicht gewusst. Ja, witzig.
Ja, jetzt weiß es. Also ein bisschen unnützes Wissen, aber ich fand es sehr, sehr interessant und unterhaltsam. Und dementsprechend, weil du jetzt gerade über Jung und Wirt sprachest, dachte ich, ist das doch mal eine gute Eselsbrücke.
Damit können wir aber auch den Haken hintermachen, oder?
Würde ich auch sagen. Also wir
achten jetzt. Es ist Montag, 12.17 Uhr, lass uns Haken hintermachen, dann kann ich hier zu meinem lokalen Kneipenwirt endlich.
Zum lokalen Kritschmer. Genau, ja. So sieht's aus. Also wir werden natürlich jetzt die Entwicklungen genauestens beobachten und es wird dann in der nächsten Woche natürlich auch die große Nachanalyse natürlich der Next Gen, aber auch der World Series Finals geben. Es gibt aber natürlich, weil ihr das natürlich gewohnt seid, auch in dieser Woche wieder eine zweite Folge. Die erscheint dann wahrscheinlich jetzt am morgigen Dienstag. Das geht raus an alle unsere Patreon-Hörer und wer sich jetzt fragt, was redet der Mann da? Ich kann doch erst mittwochs darauf zugreifen und dementsprechend höre ich diese Worte gerade, doch erst an einem Mittwoch, ja, derjenige unterstützt uns bei Patreon nicht mit 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer und wer das ändern mag, der ist herzlich dazu eingeladen. Wir danken auf jeden Fall sehr und werden auch in naher Zukunft mal wieder was unregelmäßig komplett Exklusives dort einstreuen, so ist der Plan.
Ja, das ist doch eine schöne Ankündigung. Wir werden in Zukunft dort mal wieder was Unregelmäßiges machen, also damit können wir es, glaube ich, hier so halten.
Das machen wir ja immer schon, ne?
Ja.
Also, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas ankündige, was dann nicht eingehalten wird.
Nee, wir bedanken uns fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.